Es gibt für mich sehr unterschiedliche Verfolgungsgeschichten und es gibt sehr unterschiedliche Rassismen.
Das heißt, nützt allen, oder was?
Wie bitte?
Also, dieser Rassismus nützt allen. Also Arbeiter haben davon irgendwas, damit sie ihren Wohlstand verteidigen können, oder? Mit dem Festung Europa. Kleine Arbeitgeber haben auch davon, damit sie eben Flüchtlinge 5 Mark pro Stunde arbeiten lassen können. Und eben die anderen Kleinbürgerlichen haben auch irgendwie davon irgendetwas. Also, das heißt, Rassismus nützt allen, oder wie?
Also in der völkischen, das haben wir versucht vorhin zu erklären, also es gibt sozusagen, also nochmal in der Unterscheidung zu Rassismen, die es in Europa überall gibt, zur Rechtfertigung eben von Wohlstand, zur Rechtfertigung imperialer Verhältnisse.
Rechtfertigung von Rassismus, also woher es kommt, das geht nicht darum, also wem nützt es konkret?
Ja.
Also konkret nützt es eben die Arbeiterschaft, konkret nützt es diese kleinbürgerliche Kreise, konkret nützt es, was weiß ich, welche Kreise ist immer. Aber dieser Rassismus, wenn es entsteht, nützt ja irgendeine Institution, irgendeine gesellschaftliche Schichten, ich weiß es nicht. Ich sage, wem nützt es ganz klar, das nützt nur Großkapital. Also das ist für mich ganz offensichtlich als Gewerkschafter. Aber ihr sagt, wenn ich mal euch höre, dann denke ich, also gut, der Rassismus nützt ja eben die Arbeiterklasse, Rassismus nützt ja eben diese kleinen Arbeitgeber, Rassismus nützt ja diese kleinen bürgerlichen Kreise und so weiter. Ich glaube, also so kann man nicht diskutieren, weil also Mannheim kenne ich nicht so gut, aber ich habe Bekannte dort, diese Schönau kenne ich auch. Und dort wohnen auch Arbeiter, sogenannte, aber es sind Ausländer, diese Arbeiter. Und die Deutschen, die dort wohnen, oder, sind ja nicht Arbeiter, sind Angestellte von Mercedes-Benz. Es sind auch Informatiker dort und was weiß ich. Also es sind nicht deutsche Arbeiter, die in Schönau wohnen. Also ihr habt irgendwie eine Fiktion, also ich weiß es nicht. Aber es sind nicht Arbeiter, wo eben gegen diese, nicht deutsche Arbeiter gegen diese Asylheim irgendwie gestürmt haben oder verkreist haben. Es sind die kleinbürgerlichen Kreise von Deutschen, oder? Aber nicht deutsche Arbeiter. Da gibt es in Mercedes keine deutsche Arbeiter.
Also den kenne ich. Muss ich dir widersprechen. Also wir waren sowohl mehrmals also in Mannheim-Schönau als auch, also wissen wir relativ gut von Leuten in Hoyerswerda, was ein Plattenbau ist, also wo nicht die Mittelschicht wohnt, sondern wo eher in der Ex-DDR die Unterklasse gewohnt hat. Also dass es kein Problem war, der kleinbürgerliche Verfehlung, ja, sondern dass es durchaus Ausdruck war, also von direkter proletarischer Gewalt. Und dass es kein Problem war, also sowohl in Mannheim-Schönau als auch in Hoyerswerda, dass Arbeiter, Arbeiterinnen mit kleinbürgerlichen Angestellten zusammen, vielleicht sogar mit ihrem Chef an anderen Orten, gemeinsam gegen Flüchtlingslager vorzugehen. Der Nutzen, nur nochmal, weil du uns gefragt hast, also worin besteht jetzt der Nutzen? Ich denke, es geht nicht darum, irgendwie, ob du den Nutzen einzig und allein ökonomisch bestimmst. Ja? Ich frage mich natürlich auch, also wenn ein deutscher Arbeiter, ja, oder Arbeiterin ein Flüchtlingslager, Flüchtlingsheim belagert und Zigeuner raus oder Deutschland den Deutschen, ja, oder Zugabe brüllen, zu Hunderten Zugabe brüllen, als in Rostock das Flüchtlingsheim brennt, wo eine Mehrheit Zigeuner untergebracht waren, ja. Also woher die ihren ökonomischen Nutzen ziehen. Ich kann nur die Bilder nehmen, ja, und kann sagen, also die Leute waren begeistert. Und wenn es nur der psychische Nutzen war, das Gefühl, du bist was Besseres, weil du nämlich ansonsten an der Arbeit der letzte Arschloch bist, ja, weil du dort nie dein Maul aufmachst, ja, weil du dort kuscht, ja, weil du die DDR, weil du den Kapitalismus gewählt hast, ja, die Wiedervereinigung, enttäuscht bist, ja, dass der Kapitalismus bei dir jetzt auch nicht an der Tür klopft, ja, und der Mercedes nicht vor der Tür steht, aber die Türken in West-Berlin einen Mercedes fahren, ja, dann sind es Sachen für mich, wo ich nicht entscheiden will, welchen ökonomischen Nutzen sie haben. Ich kann sie nur ernst nehmen und kann sagen, also mit der Begeisterung, also mit der sie Flüchtlingsheime angreifen, ja, da muss was passieren, was ihnen nutzt, ob das ökonomisch ist oder psychisch oder sozial, ja, oder einfach Irrsinn, ist mir egal, ich nehme die Leute ernst und konfrontiere sie und sag auch konsequent, ich greife sie genauso an, ob es Arbeiter sind, ja, oder Angestellte oder Kleinbürgerliche oder Chefs, sie sind in dem Moment für Flüchtlinge unterschiedslos gleich Angreifer.
Also, ich möchte jetzt zu euch kommen, also zu uns. Vorhin ein paar Gruppen von schweizerischen Freunden haben so versucht zu sagen, sie haben versucht, über ihren eigenen Rassismus zu etwas sagen. Ich möchte auch von euch wissen, ihr habt jetzt über Rassismus geredet, über Ausländer und alles, oder? Und im Moment in Deutschland, oder in letzter Zeit in Deutschland, es hat viele Anschläge gegeben gegen Ausländer oder sogenannte Flüchtlinge und Emigranten. Ich möchte gerne wissen, die antirassistische Gruppen oder antifaschistische Gruppen in Deutschland, wie ist Ihre Beziehung zu Ausländern über dieses Thema, vor allem dieses Thema Rassismus? Arbeitet ihr mit Ausländern zusammen oder arbeitet so als Deutsche gegen Rassismus? Das möchte ich gerne wissen. Und ich möchte noch sagen, zum Beispiel in Zürich, es gibt auch antirassistische Gruppen, aber es klappt nicht irgendwie, schweizerische Leute und ausländische Leute zusammenzukommen und arbeiten. Wir haben so versucht, zusammenzukommen zu arbeiten, aber es hat nicht geklappt. Und wie ist bei euch? Das möchte ich gerne wissen. Oder ich möchte auch gerne wissen, seid ihr von einer Gruppe, antirassistischer Gruppe? Wenn schon, warum dann gibt es keine Ausländer mitgekommen, mit euch zusammen? Das ist meine Frage.
Also was ich vorhin so gehört habe, würde ich mal sagen, im Großen und Ganzen ist es nicht viel anders bei uns. Es gibt in Frankfurt eine Gruppe, die direkt mit Flüchtlingen zusammenarbeitet, also die sich auch Flüchtlingsgruppe nennt. Es ist auch die Gruppe, die was ich vorhin genannt habe, diese Initiativen in der Innenstadt, wo es um die Präsenz der Bullen ging, wo sie diese Spaziergänge oder diese Interventionen organisiert haben. Und bei diesen Aktionen gibt es zumindest eine Zusammenarbeit zwischen Migrantinnen und Deutschen. Bei dem Antirassismus-Plenum, bei dem wir mitarbeiten, gab es anfänglich eine Minderheit, aber es gab Migrantinnen, die im Laufe der, sagen wir mal, anderthalb Jahre bis auf einen rausgegangen sind. Es lag zum großen Teil an Auseinandersetzungen, die für sie unbefriedigend verlaufen sind. Also natürlich auch über Rassismus. Die Tendenz, würde ich sagen, ist im Moment eher, dass es erstmals auch irgendwie persönliche Bezüge gibt, dass es dass sich Zusammenhänge entwickeln, wo tatsächlich Migrantinnen und Einheimische irgendwie auch mal was zusammen machen. Aber das ist, also ich würde es auf gar keinen Fall überbewerten, es ist eher noch selten. Mir geht es so, dass ich der Meinung bin, eine Flüchtlingsarbeit ohne Flüchtlinge funktioniert nicht, beziehungsweise sie funktioniert wahrscheinlich schon, aber ich finde es falsch oder ich finde es politisch völlig falsch. Bei einer antirassistischen Arbeit geht es mir da manchmal anders, weil ich das Gefühl habe, mal platt gesagt, für die Täter sind wir zuständig. Also es gibt eine bestimmte rassistische Mobilisierung in diesem Land, es gibt einen rassistischen Konsens, also in diesem Land und in dem Land, wo ich herkomme, auch. Und ich würde sagen, in allererster Linie geht es Leute an, die dort leben, sich da einzumischen und da was dagegen zu machen. Es ist selbstverständlich richtig, dass man das zusammen machen kann mit Migrantinnen, aber ich finde es nicht so zwingend, wie ich es an dem Punkt der Flüchtlingsarbeit finde, wo man direkt um die Belange oder mit Flüchtlingen für die Belange von Flüchtlingen kämpft. Also ich würde diese Trennung machen oder akzeptieren. Aber was sozusagen als Tendenz manchmal formuliert wird, dass die Szene sozusagen vornehmlich weiß und deutsch ist, so wie sie auch irgendwie vornehmlich immer noch männerdominiert ist, das tut sich höchstens sehr an einigen Rändern aufweichen. Also das ist nicht wirklich gebrochen. Und was jetzt uns angeht, die wir jetzt Veranstaltungen hier machen, beziehungsweise irgendwie jetzt Teilveranstaltungen hintereinander, den Zusammenhängen, aus denen wir kommen, die jetzt zurückreichen aus Mitte der 80er, haben Migrantinnen nicht mitgearbeitet. Insofern ist die Entscheidung, wer jetzt fährt, war keine Frage, ob Migrantinnen mitfahren oder nicht.
Du hattest noch eine Wortmeldung.
Ja, also ich habe zwei Sachen. Zuerst mal eine Feststellung und dann auch eine Frage. Die Feststellung, es wurde ein paar Mal gefragt, woher kommt Rassismus, und ihr habt teilweise darauf hingewiesen, dass Rassismus eine Geschichte hat. Ich denke, diese Geschichte darf man nicht unterschätzen, die ist sehr, sehr alt. Sowohl was den Rassismus betrifft, gegenüber Menschen, die in unseren Gesellschaften seit Jahrhunderten leben, sind die Roma, die Jenischen bei uns und natürlich auch die Juden. Der andere Teil des Rassismus ist meiner Meinung nach untrennbar mit den Jahrhunderten kolonialer Vergangenheit verbunden. In diesen Jahrhunderten ist bei uns und in den Gesellschaften im Trikont das Selbstverständnis eingehämmert worden, dass weiße Menschen mehr Rechte haben, weiße Männer im Besonderen. Die sind der Maßstab der Dinge. Und ich denke, davon müssen wir auch ausgehen, wenn wir uns die Frage stellen, wieso ist es denn nicht ebenso selbstverständlich, dass zum Beispiel ein Farbiger in unserer Gesellschaft mehr hat? Wieso ist es so klar, in Anführungszeichen, für viele leider nicht in Anführungszeichen, dass sich dann die Einheimischen, die nationalen Interessen bemerkbar machen? Also da, denke ich, müssen wir uns intensiv mit der Geschichte auseinandersetzen. Ich denke, es gibt auch da schon seit längerem und immer wieder Material. Ein Hinweis nur: der alte Franz Fanon, der Revolutionär und Psychiater, hat diese Sachen sehr sorgfältig analysiert. Seine Werke sind in den 50er Jahren erschienen und wir haben die wie vergessen. Ich weiß nicht, ob das auch damit zusammenhängt, dass er eben nicht aus unserem Kontinent stammt, sondern aus Nordafrika. Die Frage, nun, ihr habt am Anfang von den Lichterketten gesprochen und ich möchte eigentlich noch einmal darauf zurückkommen. Und zwar, weil ich denke, dass der Rassismus eigentlich unser Problem ist. Wir machen die Probleme. Wenn jetzt Leute zu Hunderttausenden auf die Straße gehen, dann teile ich eure Analyse über die Manipulation, die damit geschieht.
aber mich interessieren die Leute als Individuen, die auf die Straße gehen, um etwas aus ihrem subjektiven Selbstverständnis, und das würde ich den meisten zugestehen, gegen Rassismus zu tun. Und da ist mir eigentlich die Analyse zu dünn und die Hilflosigkeit zu groß. Wie kommen wir an diese Leute heran, die eben in bestimmten Konstellationen aus ihrer subjektiven Sicht heraus massenweise gegen Rassismus etwas tun wollen? Da, Entschuldigung, da habe ich den Eindruck, da landen wir mit unseren Analysen eben nicht oder zumindest nur sehr wenig.
Also ich befürchte, und ich wünsche mir es ja auch nicht, dass unsere Analyse eintritt. Und ich glaube, ich will dir gar nicht mehr Argumente liefern. Oder ich denke, es ist in einem längeren Versuch, also wo jetzt nur ein Teil vorgelesen wurde, der versucht, die letzten 2 Jahre zu beschreiben, wo die Lichterkette ein Ausschnitt sind. Und bezeichnenderweise, das haben wir ja versucht zu erklären, an einem bestimmten Ereignis sich entzündet haben und nicht an Hoyerswerda, nicht an Rostock und nicht an Mannheim-Schönau, sondern 1,5 Jahre später, als der Asylkompromiss, also die, sozusagen die parlamentarische, legalistische Lösung, in die Nähe gerückt ist. Aber ich will das andersrum erklären. Es gibt Bemühungen genau aus dem Kreis derer, die diese Lichterketten mit organisiert haben. Und ich würd auch keinen Versuch wagen, die individuellen Motive zu denunzieren oder zu sagen, also die haben alle irgendwie nur entschuldigenden Charakter. Also es gibt Bemühungen von den Initiatoren dieser Lichterketten, Grundrechtsgruppen, christliche, humanistische Organisationen, auch nach Bonn zu mobilisieren, also gegen die Abschaffung des Asylrechts. Und ich denke, also wenn die große Mehrheit der Millionen, die an den Lichterketten beteiligt waren, in irgendeiner Art und Weise antirassistisch sind oder gegen Rassismus etwas haben, denke ich mir, dass es sehr naheliegend ist, die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl nicht schweigend hinzunehmen. Also für ein Lichtchen müsste es eigentlich reichen. Ich sag dir nur, es wird an dem Tag der Abstimmung werden keine Millionen von diesen Lichterketten und von Kiel bis München waren es mehrere Millionen. Es wären keine 100.000 aus den Lichterketten, es wären keine 10.000 aus den Lichterketten dabei sein. Und ich denke, dass die Praxis an dem Punkt zum Beispiel, also unsere theoretische Einschätzung leider bestätigen wird, ja, dass die Abschaffung des Asylrechts oder dass die Lichterketten nicht ein erster Schritt waren, sondern der letzte Schritt. Also der gemacht wird, um dem anständigen Deutschland ein schönes Gesicht aufzusetzen. Ja. Und ich würde mir wünschen, wenn in Bonn tatsächlich aus dem Spektrum der Lichterketten 10.000, 100.000 kommen, um sich an der Blockade oder an sonstigen Aktionen, also gegen die Abstimmung beteiligen würden. Ich befürchte nur, dass das nicht der Fall sein wird.
Also das befürchte ich auch, aber ich denke, da machen auch wir etwas falsch. Was meine ich?
Also ich würde das auch unterstützen, also weil ich finde, also zum Teil ist schon, also wie so die Rassismus definiert und so, was der Ist-Zustand ist. Und ich habe mich aber auch gefragt, also auf was setzt ihr denn eine Hoffnung oder wie könnt ihr, in welche Richtung gehen eure Vorstellungen? Also jetzt über unsere Kreise hinaus andere Menschen, andere Gruppierungen etc. anzusprechen. Und ich denke auch nicht, dass dann das so, dass momentan das nicht möglich ist, jetzt was ihr mit dem Bundestag meint, also das denke ich, das ist auch ein Ausdruck von der Schwäche der Linken in diesem Sinn, auch der radikalen Linken. Und ich denke aber trotzdem, ja, dass es daran liegt, auch was für alternative Möglichkeiten vorhanden sind, die tatsächlich die tatsächlich was ausrichten, um diesen gesellschaftlichen Zuständen etwas entgegenzusetzen. Also von daher Ja, für mich hat die teilweise ein zu fatalistisches Bild geschoben. Und, also ich finde auch, dass wir... Ja, es gibt wie eine schweigende Mehrheit auch, oder? Also du wie sagen kannst, das ist zum Teil noch unbestimmt, dass in welche Richtung das geht. Also teilweise finde ich, hat es erschreckende Ausmaße, was die Leute eigentlich so drauf haben. Aber ich finde... Trotzdem, es ist so ambivalent, oder? Und ich glaube, genau in dieser Ambivalenz liegt jetzt für uns als Kräfte, die schon länger jetzt auch auf diesem Gebiet aktiv sind, finde ich, sollten wir nach Möglichkeiten suchen, auch wirklich eine kontinuierliche Praxis zu entwickeln. Und ich denke, ein Teil ist Bewusstseinsarbeit und ein Teil ist an den realen Machtverhältnissen. Ja, auch dort Veränderungen zu bringen, also ganz substanziell, oder? Und ja, das finde ich ein wenig, ist zum Teil bei euch ein wenig zu kurz gekommen, also darum sage ich auch ein wenig ein fatalistisches Bild. Also, ich will aber nichts beschönigen, aber ich denke, auch die Masse oder die Leute, die ihr so absprecht, dass sie, ja, ich denke, es gibt Möglichkeiten darin, mit wem denn sonst, also. Und die Frage, auf eine weite Perspektive hin sage ich das. Aber die müssen wir aufbauen.
Sagen wir mal so, also wenn man nicht beschönigend sein will, das heißt also, dass man konsequent das, was man glaubt zu sehen, dann auch beschreibt. Dann muss man zu dem Schluss kommen, das bleiben wir mal bei der Lichterkette, die erste größere Massenmanifestation gegen das, was die letzten Jahre war, zum Zeitpunkt stattfand, als signalisiert wurde, dass das Asylrecht abgeschafft wird. Und das ist genauso danach stattfand, nachdem durch alle Parteien und durch die Medien ein Brandanschlag, nämlich der in Mölln, sozusagen in schärferer Art und Weise verurteilt wurde als je zuvor und gleichzeitig signalisiert wurde, so kann es nicht weitergehen. Jetzt werden irgendwelche Organisationen, faschistische Organisationen verboten. Also das ist erstmal das, was tatsächlich stattgefunden hat. Es gab vor sehr, sehr viele Orte, sie wurden vorhin genannt, es gab sehr, sehr viele Zeitpunkte, Titel des Rundschau-Kommentators von nach Mölln, das Maß ist voll, wo man das hätte schreiben können. Das Maß war lange vorher voll. Und das heißt, die Analyse, die wir gegenüber dieser Lichterkette formulieren, speist sich aus dem erstmal, was wir vorfinden. Gut, das, was du sagst, mit wem kann man dann überhaupt in irgendwie eine Politik, die sich im weitesten Sinne nur antirassistisch nennen darf, wie soll die dann überhaupt vonstatten gehen? Das ist allerdings die Frage, die wir uns auch stellen. Aber dass das erstmal keine Massenbasis geben wird, weder für Versuche, den Bundestag zu blockieren, noch für Versuche, in der Stadt das alltägliche Treiben gegenüber Migrantinnen irgendwie zu unterbinden, noch gegen das neu einzurichtende Sammellager direkt am Rhein-Main-Flughafen, also was ja sozusagen der bauliche Ausdruck sein wird von dem neuen Asylgesetz, nämlich das Landen der Flugzeuge, die Überführung in das Sammellager, die Verschubung an ins nächste Flugzeug, was dann wieder über die Startbahn in den Himmel aufsteigt, also wo sozusagen die Flüchtlinge überhaupt nicht mehr in die Gesellschaft reinkommen, sondern auf diesem Flughafenkomplex bleiben. Da gibt es auch eine Initiative und natürlich treffen sich da 8 bis 10 Leute. Also es ist tatsächlich äußerst wenig Leute, die sich diese Gedanken machen. Das mag fatalistisch klingen, aber es ist erstmal eine Zustandsbeschreibung. Und also diesen Reflex, weil mir das nicht aushält, dann doch zu sagen, naja, vielleicht ist es ja alles anders, vielleicht lässt sich ja aus den Lichterketten, Kerzenträgern dann doch irgendwie was rekrutieren, das ist dann erstmal nur eine Hoffnung, aber ich finde es falsch, auf dem Rückweg sozusagen die eigene Analyse dann wieder einzuebnen, weil man eine bestimmte Realität so kaum aushaltbar findet. Also die ich persönlich auch schwer auszuhalten finde.
Also es ist da noch eine Wortmeldung und ich würde vorschlagen, dass
Ja, danach, wenn es keine dringenden Einwände oder Fragen noch gibt, vielleicht langsam abbrechen würden.
Ich möchte noch etwas zur Frage irgendwie sagen, die auch doch auch Mehmet irgendwie angetönt hat, mit der Frage der Arbeiterklasse und wie weit sie da involviert ist. Also meiner Ansicht nach gibt es keine isolierte antirassistische Kampagne, die eine Chance auf Erfolg hat. Und da teile ich irgendwie eigentlich, wenn auch aus verschiedenen Ausgangspunkt her, die Analyse, die ihr gebracht habt. Ich glaube aber auch, dass die Frage irgendwie viel zu kurz gestellt worden ist, nachdem, ob es sich jetzt um Angestellte des Mercedes-Benz-Werks handelt oder um wirkliche Arbeiter. Ich glaube, was man doch einfach jetzt mal zur Kenntnis nehmen muss, dass wir uns hier in sehr hochregulierten Gesellschaften befinden, wo die Rolle des Staates eigentlich sehr stark ist in Bezug auf die Verteilungsmechanismen, die in dieser Gesellschaft stattfinden. Und ich kupfere jetzt mit dem eigentlich was ab, was ich aus einem Referat von Reh Strehle gelernt habe. Nämlich dem der Tatsache, die mir sehr plausibel erscheint, dass in einer Situation, in der dieser Umverteilungsmechanismus des Staates immer weniger greift, also das sogenannte soziale Dach immer kleiner wird, Zugangsberechtigung zu sozialen Leistungen immer mehr beschränkt werden, natürlich auch ein immer größerer Teil der Bevölkerung es ein Interesse hat, einen anderen Teil der Bevölkerung auszugrenzen, neue Kriterien zu finden oder zu erfinden, um den Zugang zu sozialem Kapital zu kontrollieren. Und ein Kriterium, das sich ja wirklich anbietet, ist der Unterschied ethnischer Herkunft. Für mich hat sich daraus der Schluss für eine antirassistische Arbeit ergeben, dass die immer gekoppelt sein muss mit der sozialen Frage. Das heißt zum Beispiel jetzt konkret für die Schweiz, dass ein Referendum gegen die Schlechterstellung der Arbeitslosen immer ein Teil auch ist antirassistischer Arbeit. Dass eine Schlechterstellung in Bezug auf die Rentensituation immer auch ein Teil antirassistischer Arbeit ist. Und das losgelöst, also eine Arbeit, die immer irgendwie versucht, auf Verständnis der Leute zu pochen, notwendigerweise zum Scheitern verurteilt ist.
Ja, ich denke, wir belohnen das auch jetzt als Schlusswort. Es sieht nicht so aus, als ob es noch eine Antwort gibt auf das Votum. Es wird stark gelassen. Ich mit dem Sinn langsam aber sicher die Live-Übertragung beschliessen. Ich würde mich bedanken bei den Leuten von der Technik, bei Juan und bei der Silvia, die aufgebaut haben und da jetzt die Live-Übertragung gefahren haben. Ich bedanke mich auch sehr herzlich beim Patrick, der die ganze Zeit über im Studio war, Platten aufgelegt hat. Und ich hoffe, es gibt noch weitere sinnige Diskussionen. Die Sendung wird im Übrigen, wenn alles klappt, mit dem Zusammenschneiden am nächsten Donnerstag wiederholt. Am Donnerstag am Morgen um 10:30. Das wäre es also gewesen von dieser Live-Übertragung aus dem Puppentheater beim Stadelhofenplatz. Zurück ins Studio an die Militärstrasse. Tschüss zusammen.
Sonst fange ich das endlose Band von voran. Sonst fange ich das endlose Band von voran. Ich wiederhole 80-14403-9. Ich wiederhole 80-14403-9. So hast du es.
Und hier im Lora geht es bald weiter mit der Mitternachtsinfo. Vorher gehört ihr aber noch ein letztes Lied, Take Warning von der Operation Ivy.